Radio 1. Hörbar Rust.
Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Es geht los mit dem Style Council, The Paris Match. Wunderschön, das Style Council, The Paris Match. Herzlich willkommen zur Hörbarust, immer sonntags zwischen 14 und 16 Uhr. Vielleicht liegt es daran, dass ich mich nicht richtig betrinken kann, dass mir also dieses Enthemmungsding fehlt. Aber auf Partys verstehe ich bis heute nicht, wenn Leute beschwipst und so lustig, ironisch nach deutschen Schlagern tanzen, die sie ja nüchtern angeblich doof finden. Für mich galt die Vorstellung, nach Musik mit deutschen Texten gut zu tanzen und sie auch als DJ aufzulegen, lange als abwegig. Was sicherlich nicht nur, aber auch daran lag, dass ich die Band, die mein heutiger Gast ins Leben rief, leider erst verhältnismäßig spät entdeckte. Ein wahres Versäumnis.
Hörbar Rust. Heute mit
Frank Spilker, 45, Solokünstler und Sänger der Sterne. Der musikaffine Frank wächst in Bad Salzuflen auf. Die Region bringt Musiker wie Bernd Begemann und Bernadettler Hengst hervor. Man kämpft gemeinsam für eine Musik, die besser sein muss und klüger als die vorherrschende neue deutsche Welle. Spilker wird Mitinitiator des kleinen, damals aber wegweisenden Labels fast weltweit und gründet die Sterne. 1990 zieht er nach Hamburg. 1994 hat die Band mit dem Song Universal Tellerwäscher endlich auch kommerziellen Erfolg. 10-Sterne-Alben gibt's, aber Frank mag sich auch als Solomusikant. Letztlich geht es hier und heute um ihn, um sein Leben, seine Musik und seine Geschichten. Herzlich willkommen, Frank Spilker, jetzt zu Gast an der Hörbar Rust auf Radio 1.
Und extra für uns aus Hamburg gekommen.
Ja.
Vielen Dank dafür.
Das geht ja sehr schnell heutzutage.
Wenn man nicht auf offener Strecke vermeintlich grundlos liegen bleibt.
Das ist richtig. Oder mit dem Auto fährt. Ne? Also ich spiele auf die Bahn jetzt an. Also das ist, fühlt sich immer gar nicht so an, als würde ich die Stadt verlassen.
Bist du schon mal in diesem tollen Zug gefahren, in diesem Designzug mit diesen Holzsesseln und dem schwarzen Leder? Diese Eames-Chair-Geschichte?
Nee, bin ich nicht.
Oh.
Nee. Ich habe noch nicht mal davon gehört.
Ja, es gibt den. Es gibt einen Zug oder beziehungsweise einen langer. Ich habe bis neulich mal den Schaffner gefragt. Sagt man noch Schaffner? Man sagt bestimmt Zugbegleiter.
Ja, wahrscheinlich.
Ich habe den Zugbegleiter gefragt. Und der sagte mir, es gäbe einen langen, der aber inzwischen in zwei kurze geteilt wird. Und da steigst du ein und denkst, du bist in so einer Kulisse oder das ist vielleicht nur für Touristen oder so. Da sind alle Sitzreihen aus diesem... Ist das der Eames Chair? Dieses runde Holz hinten und schwarzes Leder und
genau.
Ganz toll. Das sieht super aus. Okay, also da.
Das klingt, als wäre das ein normaler Zug, der von Dänemark fährt oder so.
So stellt man das sich vor.
So, ja, so ein bisschen vereinfachte Holzsitze oder so.
Nee, das ist Luxus. Das ist wirklich reiner Luxus. Mhm. Zwischen dir und mir, Frank, muss es klappen, denn ich habe ein Indiz gefunden auf einem Foto. Wir haben dieselbe Sporthose, eine braune Hose mit orangen Streifen an der Seite.
Die Adidas Retro, Entschuldigung, wenn ich den Namen nenne,
Design. So passiert. Ja, Firebird Hose. Oder wie die heißt.
Ja.
Ne? Die tragen wir. Machst du viel Sport?
Viel ist bei weitem übertrieben. Aber ich habe natürlich auch gemerkt, dass es eine Seite des Älterwerdens ist, dass man sich nicht mehr von allein so viel bewegt und dann zunehmend Probleme kriegt, wenn man den ganzen Tag am Schreibtisch sitzt und so. Und ich versuche das natürlich so ein bisschen auszugleichen.
Was für Probleme kriegst du? Rückenschmerzen?
Ja, genau. Also man bewegt sich einfach nicht mehr genug und hat dann 1000 Zipperlein. Und die meisten Leute fangen dann ja an, Massagen oder Tabletten zu nehmen oder sonst was. Und ich habe für mich feststellen können, dass es eigentlich meist nur Bewegungsmangel ist.
Und du joggst dann?
Ja, irgendwas. Meistens, ja, genau. Also Joggen ist so das Schnellste. Da reicht mir schon eine Viertelstunde, um die Rückenschmerzen zu bekämpfen. Entschuldigung.
Das Entschuldigung müssen wir jetzt erklären, weil wir haben hier so einen sehr, sehr empfindlichen Tisch, der eigentlich gar nicht in ein Tonstudio gehört. Und bei der kleinsten Bewegung, so den kleinsten Fingertrappeln, dann macht das schon so Geräusche, die sie eventuell.
Vor allen Dingen hat mich deine Geste jetzt völlig aus dem Konzept gebracht.
Welche Geste?
Die mit dem dieses Fingertrippeln
nachahmen. Ach, ich habe das so nach, um dir ein Zeichen zu geben.
Und da dachte ich jetzt wirklich, es geht ums Joggen.
Nein, geht's nicht.
Aber da waren wir stehen geblieben. Ja, genau. Also man sollte das natürlich vielleicht länger machen oder so, aber das ist also Minimum, so Minimum Sport mache ich, würde ich sagen.
Du bist 45 und die heutige 45 ist ja die alte 35, heißt es. Und trotzdem merken wir alle, die wir uns in diesem Altersbereich bewegen, es wird etwas schwieriger, es wird etwas weniger leicht, auch im Kopf. Also abgesehen davon, dass man sich nicht mehr so leicht bewegt unter Umständen.
Habe ich auch gelesen.
Was
ich habe neulich gelesen, dass die geistige Leistungsfähigkeit ab 45 nachlässt. Und das ist ja immer, wenn man sowas liest und ist gerade 45, macht man sich ja doch Sorgen.
Ja.
Ich habe noch nichts gemerkt. Ich hoffe, man merkt es noch nicht so.
Aber die Leichtigkeit, die geht ja so ein bisschen flöten. Die Leichtigkeit, mit der man so unter Umständen ausgestattet war und die einen begleitet hat, wie so ein, keine Ahnung, wie irgendwas, was selbstverständlich ist. Ich finde, das merkt man so an diesem Alter, dass man mit so ernsten Situationen konfrontiert wird und das Ganze kriegt so ein Tempo, also man kriegt mehr Verantwortung und man muss mit, wow, Krankheiten oder Unheil klarkommen und man denkt sich, boah, wie leicht war das denn eigentlich noch bis vor ein paar Jahren?
Ja, eigentlich hat man nur geglaubt, es ist leicht und hat die Verantwortung vielleicht nicht so gespürt oder auch nicht, hatte sie nicht. Was ich aber auch finde, was zumindest bei der geistigen Entwicklung dazu kommt, ist dieses, dass man vielleicht weniger leistungsfähig ist, aber souveräner mit dem umgeht, was man hat und das Geschickte einzusetzen.
Was gefällt dir denn jetzt besser an dir als noch vor 10 Jahren?
Ich glaube, ich bin nicht mehr so unsicher. Also vor 10 Jahren habe ich, glaube ich, sehr viel Energie verschwendet auf Sachen, die zu nichts geführt haben, wo ich, glaube ich, jetzt zielsicherer weiß, wo sich der Energieeinsatz nicht lohnt. Und mich darauf konzentriere, was sich lohnt.
Sag mal etwas konkreter, unsicher, weil du bist ja eigentlich jemand, der sehr selbstbewusst aufzutreten scheint, sage ich jetzt mal. Ich kenne dich nicht, aber ich erlebe dich jetzt und ich habe ein bisschen was über dich gelesen.
Also ich meine durchaus auch diese kreativen Prozesse, also schreiben und Musik machen. Das ist natürlich im Endeffekt, wenn man auf der Bühne steht und sich präsentiert, sollte man sicher sein über das, was man tut und hat vielleicht auch so eine Sicherheit gefunden. Aber bis dahin ist es ja oft ein weiter Weg, also dass man... ganz, ganz einfache Faustregel, je einfacher man gestrickt ist, desto eher weiß man, was richtig und was falsch ist. Und je mehr man in die Tiefe geht, desto mehr lässt man sich auch wieder irritieren. Und ich glaube, das ist nicht, dass ich jetzt einfacher gestrickt wäre, aber dass ich nach 20 Jahren Songschreiben und kreativer Arbeit dann einfach sicherer weiß, was gut ist und was nicht. Und dann auch dran glaube, den Glauben nicht verliere unterwegs.
Es ist ein gutes Stichwort, weil wir jetzt tatsächlich auch einsteigen mit einem Song von den Sternen, deiner Band. Es gibt ein neues Album zu eurem sage und schreibe 20-jährigen Bandjubiläum. Unglaublich. Und das ist ein Album, das aber untypisch ist für euch oder überhaupt für Bands, denn es ist jetzt kein klassisches Best-of. Es sind aber auch keine neuen Songs. Erklär mal.
Es ist ein Mini-Album, das Songs jetzt auf CD wieder verfügbar macht, die es nicht mehr im Laden gibt sozusagen. Also es gibt einige von unseren alten Stücken, als digitales Format, aber nicht mehr auf Vinyl und auf CD. Und da haben wir gedacht, dass wir am einfachsten Abhilfe schaffen können, wenn wir die neu einspielen und das Ganze zu unserem Jubiläum rausbringen. Es könnte im Prinzip so eine Art Serie sein. Also es ist eine Mini-LP, die ist günstiger als eine reguläre LP.
12,99, glaube ich.
Ja, ein bisschen günstiger, weil sie ja doch, also es ist keine EP, ne, so irgendwie dazwischen. Und also ich könnte mir vorstellen, dass man eine Serie daraus macht. Also unsere erste Impuls war einfach, dass wir wussten, es steht irgendwie dieses Jubiläum an und dann haben wir irgendwann mal vor 1,5 Jahren nach einem Konzert, also nach einer Tour eigentlich, sind wir ins Studio gegangen und haben diese ganzen alten Stücke nochmal aufgenommen und zwar so, wie wir sie jetzt spielen. Das ist kein großer Unterschied, aber es ist in Nuancen ein Unterschied und wir fanden, dass man das auf jeden Fall dokumentieren sollte und haben dann damals gedacht, ja, irgendwo wird schon draufpassen. Dass das jetzt so eine Mini-LP werden würde, haben wir uns erst vor kurzem überlegt.
Für Anfänger heißt das, also die Sterne für Anfänger. Und was wir jetzt aber hören, ist eine von zwei Coverversionen, die ihr übernommen habt von anderen Bands. In diesem Fall wird es sein Super Punk, eine Band, von der ich jetzt weiß, dass sie sich gerade in der Auflösung befindet. Ich weigere mich aufzugeben. Toll. Vom neuen Album der Sterne, die Sterne für Anfänger, ich weigere mich aufzugeben. Cover von Super Punk. Frank Spilker ist heute hier zu Gast. Es ist an der Zeit, dich jetzt etwas besser kennenzulernen. Also,
bin ich gespannt.
Freundchen, zieh dich warm an. Am 16. März 1966 in Herford, Westfalen zur Welt gekommen. Übrigens am selben Tag wie H.P. Baxter. Hi, Pa! Ja.
Warum nicht?
Ja, ich finde das so lustig. Also nicht nur selber der gleiche Geburtstag, sondern zwei Menschen, die wirklich an diesem Tag zur Welt gekommen sind und deren Leben auf der einen Seite ähnlich und auf der anderen Seite wahrscheinlich komplett unterschiedlich verlaufen ist.
Richtig. Ist der nicht auch aus Nordrhein-Westfalen sogar?
Ich habe mich noch nie mit dem beschäftigt.
Das ist jetzt auch.
Ich weiß es nicht.
Naja, also das ist doch schön.
Das ist doch schön.
Da bin ich doch stolz drauf. Mhm. Obwohl ich mich nicht an den Tag erinnern kann, so genau.
Nein, das glaube ich. Noch keine Rückführung gemacht, ja?
Nee.
Das kann ja alles noch kommen. Gut, du hast in Bad Salzuflen, dort im Stadtteil Werl-Aspe gelebt. Und ich habe mir mal Werl-Aspe genauer angeguckt. Und das ist so lustig, weil die Stadtteile und Gemeinden drumherum klingen wie eine eigene Sprache, die so aus Doppelnamen besteht. Mhm. Also Wülfer, Bexten, Grastrup, Hölsen, Ersen, Breden. Das sind alles dir bekannte...
Das sind alles sehr vertraute Wörter für mich.
Vertraute Wörter.
Das sind Bauerndörfer, ganz einfach, ne? Die da übers Land verteilt sind und die zum Teil halt nicht mehr als 100 Häusern bestehen. Und deswegen auch, glaube ich, die Doppelnamen damit, weil man das irgendwann so in halbwegs größere Gemeinden oder Verwaltungsbezirke zusammengefasst hat.
Es gibt in der Ecke sehr viele schöne alte Häuser auch tatsächlich, weil das wohl strategisch ein unwichtiger Punkt war, um von der Luft aus attackiert zu werden.
Naja, klar, also wenn man da eine Bombe wirft, dann trifft man höchstens ein Haus. Also das ist halt so. Ne, so
da muss man auch mal ökonomisch rangehen an so eine Sache.
Ich denke schon, dass ich weiß nicht warum, aber das ist klar, dass Bombenabwerfen in der Gegend hat nur an einer Stelle Sinn gemacht, und zwar wo da gab es ein großes Viadukt, ein Bahnviadukt, glaube ich, wirklich intensiv bombardiert worden ist und irgendwann auch kaputt war. Und da gibt es noch schöne Luftaufnahmen aus dem Zweiten Weltkrieg, also von etlichen Bombentrichtern. Aber ansonsten, warum sollte man Bomben auf Äcker werfen?
Weißt du was? Warum sollte man überhaupt Bomben werfen, Frank?
Ja.
Und du lachst, du bist ja ein Zyniker geworden mit den Jahren.
Gut. Also jetzt kannst du doch nicht verlangen, dass ich mich strategisch hier in die britische Armee reindenke und dann im nächsten Moment sagen, warum sollte man Bomben werfen? Also das ist, überfordert mich jetzt auch.
Gut, das möchte ich nicht jetzt schon. Es gibt eine Spezialität aus der Gegend, entweder wird es westfälischer Pickert oder Lappenpickert genannt. Das wird dir ja wohl was sagen.
Ehrlich gesagt, früher habe ich mich sowas gar nicht interessiert. Das war halt irgendwie so eine Mehlspeise der Region. Ja, das ist im Grunde, man kann es auch mit Pizza vergleichen oder so.
Oh.
Ja, aus Kartoffeln, ne, was man dann eben so hat. Und Hefe, Sattmachmittel. So.
Geriebene Kartoffeln als Grundlage, dazu noch Mehl, Eier, Milch und Salz. Und die Zubereitung und das langsame Backen erfolgt auf einer sogenannten Pickertplatte aus Gusseisen. Und ich weiß nicht, ob das stimmt. Ich habe im Internet keine weiteren Quellen gefunden. Aber angeblich gibt es die kaum im Handel zu kaufen und wird meist vererbt. Also von einer Westfälin zur anderen weitergegeben.
Ja, ist das immer noch so, dass die Frauen kochen in Westfalen? Ich weiß es nicht, auf jeden Fall.
Schön gekontert, sehr schön gesagt. Das ist sehr schön gekontert, gut. Reden wir nicht mehr über Bomben und nicht mehr über Männer und Frauen. Reden wir über die Chameleons. Die hast du mitgebracht. In Shreds heißt der Song. Was hat das damit auf sich?
Das ist einer der ersten Songs, die mich wirklich beeindruckt haben und die medial vermittelt wurden über John Peel damals, BFBS.
Den Radiomoderator.
Den Radiomoderator, der eine wichtige Quelle, ich glaube auch fast für die europäische Jugend meiner Generation war. Jedenfalls konnte man das so ein bisschen nachempfinden, als er vor einigen Jahren gestorben ist. Der hat gesendet immer von London aus und dieses Programm, das ein sehr spezialisiertes Musikprogramm war, also der hat eigentlich nur Punk gespielt zu der Zeit. Das eben auch in diesem Kanal für die englischen Soldaten lief, den wir da mithören konnten. Und wo sehr viel mehr Musik und eigentlich viel, viel tausendmal mehr interessante Musik lief, als eben in den öffentlich-rechtlichen Radiostationen, die wir sonst zur Verfügung hatten. Und Chameleons waren so für mich die erste wirklich große Entdeckung da. Das ist eine Punkband. Auch im weiteren Sinne, die schon so ein bisschen klingt wie ja irgendwie zwischen Joy Division und The Smiths und so die 80er Jahre vorweggenommen hat oder mitbegründet hat, 1982, und die es nur ein oder zwei Alben lang gab, und ich glaube, der Sänger ist gestorben oder irgendwas.
Also Punk-Band-Sänger müssen eigentlich in der Regel sterben, bevor sie 30 sind, oder?
Ach ja, ich weiß nicht. Das ist mittlerweile eher sogar bei Retro-Pop-Acts so. Das natürlich immer für noch mehr Mythos sorgt. In dem Fall glaube ich, wenn man sich den Text anhört, kann es sein, dass es da einen Zusammenhang gibt.
Na, dann mal rein.
Radio 1. Hörbar Rust.
Zu Gast ist heute Frank Spilker, den Sie auch von den Sternen kennen. Und ich habe so eine Drogen-Gymnastikmusik mitgebracht. The Dave Pike Set Mata. So. Ich wurde natürlich sofort, als das Lied begann, von meinem Gast gefragt, was ist Drogengymnastik? Und ich konnte keine gute Antwort darauf geben, weil ich auch nicht weiß, was Drogengymnastik ist. Ich habe so gedacht, die eine Assoziation ist natürlich Drogen bei dieser Musik, so psychedelische so.
Es ist ein bisschen ungerecht, dass nur weil die Beatles Drogen genommen haben, dass die indisch klingende Musik jetzt seit 30 Jahren im Verruf steht, damit zu tun haben.
Oh, ich
zu haben,
ne? Bitte
ist es auch,
dich.
Aber ist natürlich, ist ja auch, hat ja einen wahren Kern, wie so vieles. Nee, ich habe mir vorgestellt, ja, tatsächlich, was macht man, ja. Welche Art von Gymnastik ja. Macht man dann, wenn man...
Ja, ich habe von meinem, wahrscheinlich mein Gehirn hat mir gesagt, man muss sehr dehnbar sein, wenn man danach tanzt. Man kann nicht gerade danach tanzen. Man muss so die Frauen, die als Erste und als Letzte auf der Tanzfläche sind. So. Also sowohl morgens um 5, wenn alle schon weg sind, dann gibt's immer noch die gleich vorne schon ihre Schuhe ausgezogen haben und dann mit großen kreisenden Bewegungen... Keine Ahnung, das ist so eine Art von Drogengymnastik, an die ich wahrscheinlich gedacht habe. Aber wir müssen es ja nicht vertiefen. Ja, und du sagst jetzt wahrscheinlich vor allen Dingen noch, ach, nur Frauen tanzen so?
Nein, ich habe jetzt schon genug drauf rumgeritten. Ich habe nur gehört, dass irgendwann hat ja doch so ein recht harter oder konkreter Beat eingesetzt, den man sich nicht denken musste. Und dann, ich glaube, das ist dann der Punkt, wo dann auch jeder tanzen kann.
Siehste.
Nicht nur die frühen und späten
Frauen
Tänzer.
Und Männer.
Ja, sowieso.
So, deine Eltern hatten einen Gartenbaubetrieb in der Nähe des Friedhofs. Das ist ja auch sinnvoll, wenn man sich daran erinnert, wenn man früher auf den Friedhof ging. Genau, da waren immer so in der Nähe so Gärtnereien, damit man es nicht so weit hatte, wenn man was zum Pflanzen mitnehmen wollte und so. Aber ist das nicht auch eine ganz traurige Gegend dann?
Ich habe das, glaube ich, nicht wahrgenommen. Also für mich, war das als Kind, war das so der Bauernhof mit Tieren. War kein richtiger Bauernhof, aber es gab Tiere. Es gab einen Esel und es gab Pferde. An die 100 Katzen, keine Ahnung.
Was? Ja. Ihr wart Tiermessis?
Naja, es gab, also bevor die Hauptstraße befahren war, stärker befahren war in den 70er, 80er Jahren, gab es dort sehr viele Katzen. Wahrscheinlich auch aufgrund des Nahrungsangebots. Das ist ja dann oft so, dass man im Kornspeicher viele Mäuse hat. So erkläre ich mir das heutzutage. Also auf jeden Fall bin ich so, den Friedhof hat man nicht wahrgenommen. Das war ein Parkplatz und zweimal in der Woche kamen halt ein Haufen Autos und alte Leute und haben jemanden bestattet und da hat man nicht dran teilgenommen. Das ist natürlich die Geschäftsgrundlage da gewesen, aber das ist einem ja so als Kind nicht klar.
Na klar. Und du hast, glaube ich, einen Bruder, richtig?
Genau, und das ist der Gärtner.
Ja, weil der führt diesen Gartenbaubetrieb heute, glaube ich, noch weiter. Auf der Grundschule lerntest du Carsten kennen.
Ja.
Und Carstens Vater besaß diese E-Gitarre mit Verstärker.
Das habe ich alles mal aufgeschrieben, ne? Ja, das stimmt.
Jetzt musst du nicht gleich meine Recherche so klein machen.
Entschuldigung, nicht, dass wir jetzt so ein unschönes Verhältnis zueinander bekommen. Nee, ich freue mich. Ich wundere mich nur, dass du das weißt, weil das ist tatsächlich sehr persönlich quasi.
Ganz,
ne?
Genau. Also, und es ist gut, dass du es sagst, weil in den Jetztzeit-Interviews sagst du kaum etwas über dein Leben. Also da muss man wirklich schon sehr, sehr genau gucken, dass da mal so eine Info rausspringt. Und tatsächlich bin ich dann auf sowas gestoßen, wo du über deine frühen Jahre in dieser Gegend geschrieben hast. Und daher habe ich tatsächlich diese Infos, wie du sagst.
Ja.
So. Also, und ja, willst du von dieser Zeit ein bisschen erzählen?
Das war so, dass mein Zugang zu dieser praktischen Art von Musik machen war. Also ich habe Klavierunterricht gehabt, Flötenunterricht und das war halt immer dieses, ich sag mal, europäische, du musst erstmal lernen, wie man Noten liest, bevor du dir erlauben darfst, dir selber was auszudenken, Methode. Die man auf allen Instrumenten dann hat, weil das einfach die europäische Tradition ist. Ne? Da gibt es irgendwo den Komponisten, den Dirigenten und der Musiker macht halt, was ihm gesagt wird. Und diese Art, die im Jazz, die in der Popmusik steckt, dieses Learning by Doing oder einfach mal drei Akkorde lernen und einen Song schreiben, dazu, dass diese Möglichkeit überhaupt besteht, bin ich gekommen durch eben den Vater von Carsten, der Gitarre hatte und selber Gitarre gespielt hat, in der Tanzband gespielt hat, hat ähnlich wie Heinz Strunk, glaube ich, die ähnliche Erfahrung gemacht.
Ja, aber du Familie doch auch bisschen, später, du hast doch auch mal eine Tanzband.
Bei mir war das ganz kurz. Das gebe ich eigentlich nicht so gern zu. war nicht so eine intensive Phase. Nee, aber der hat das gemacht, der hat dann tatsächlich seine Familie so ein bisschen damit supportet und hat uns auch nicht Gitarrenunterricht gegeben, ich sage jetzt uns, weil ich war mit Carsten befreundet und der hat uns beiden einfach so eine Gitarre in die Hand gedrückt und die Mundorgel und hat gesagt, hier hinten stehen die Akkorde drin. Und das war so das die Methode, die bei mir funktioniert hat, ja, weil ich hatte dann Bock drauf, hatte einen gewissen Ehrgeiz, die Songs spielen zu können. Mhm. Und dann haben wir uns das zu zweit so gegenseitig beigebracht. Das war die Art, wie ich zum Gitarrespielen gekommen bin.
Ihr seid ja beide oder alle drei dann gleich relativ jung gewesen. Also es gab Carsten, es gab Mirko, der war 9. Mhm. Carsten und du, ihr wart 13, als ihr die erste Band gegründet habt. Das ist wirklich sehr, 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 sehr früh. Mhm. Oder als ihr zusammen, war das dann schon eine Band oder habt ihr einfach nur namenlos Musik zusammen gemacht als junge Jungs?
Ja, das gab sicher Namen, die mir wahrscheinlich, wenn ich sie da nicht aufgeschrieben habe, werde ich sie niemals preisgeben.
Also Veto als ersten Bandnamen, ja, das hatte doch schon, das hat doch was.
Das war gut,
doch wie
ja.
Devo.
Genau, den hab ich dann wahrscheinlich auch deswegen, dann gab es wahrscheinlich noch ein paar andere schreckliche Namen. Veto war schlechter, als der Name klingt. Aber das ist, finde ich, auch eigentlich gar nicht peinlich, weil es ist natürlich klar, wenn man lernt, ist man erstmal relativ wahllos und eignet sich alles Mögliche an und irgendwann kommt dann eher mal der Entschluss, das war eine Band später, die hieß dann Discount, zu sagen, nee, es ist nicht alles gut, nur weil es schön klingt, sondern es geht auch irgendwie darum, eine Aussage zu machen. Und meine fundamentale Erfahrung war eigentlich dann eine Band, die gar nicht geprobt hat, also die mehr so eine Fluxus-Aktion war auf dem Schulfest, wo alle Beteiligten einfach ihre Instrumente mitgebracht haben und nach zwei, drei Absprachen irgendwie Musik gemacht haben und ein besonders beherzter Sänger hat tagesaktuelle und Sachen gesungen oder was auf die Schule bezogen war.
Das warst also, nicht du?
Das war nicht ich. Ich habe in dem Fall nur Gitarre gespielt. Aber da ist sowas losgegangen, so dass ich gelernt habe, Musik machen ist nicht Proben, ist nicht das Instrument beherrschen, sondern da geht's darum, Leute zur Kommunikation zu bringen, sich miteinander auszutauschen und um so ein soziales Phänomen. Und das hat da sehr gut funktioniert, zum ersten Mal.
Gut, da muss man sicherlich auch natürlich über ein gewisses Talent verfügen. Also ich stelle mir schon vor, dass du dann gut improvisieren kannst, dass du dann gut jammen kannst, wenn du schon gewisse Grundlagen beherrschst. Also es ist ja sicherlich wie bei vielen Dingen so, dass du sie verinnerlichst und dann irgendwann loslässt und auf diese Art und Weise ja auch ein guter und freier Musiker sein kannst, oder nicht? Oder
ich glaube, man kann das in dem Fall in einem Satz zusammenfassen. Also was die technischen Fähigkeiten angeht, gibt es nur ein Gesetz und das ist, tu nie etwas, was du nicht kannst. Ja, das heißt, man muss gar nicht viel machen. Wenn man ganz wenig kann, macht man eben das. Aber man darf nicht etwas versuchen auf der Bühne. Und das ist das, woran die meisten Musiker scheitern in dem frühen Stadium, finde ich. Also dass sie irgendwas versuchen, was sie gar nicht können. Und das sieht natürlich lächerlich aus. Derjenige, der einen Akkord kann und spielt den dann einmal und spielt den ganzen Abend nichts, sieht immer noch cool dabei aus. Und das sind die Sachen, die wirklich wichtig sind zu lernen. Das sollte man den jungen Leuten mal sagen.
Okay, da merkt man aber auch die Punkwurzeln. Entschuldige bitte.
Ja.
Warum kommen die Talking Heads, die auch eine wegweisende Band waren natürlich. Nicht nur damals eigentlich. No Compassion ist der Song. Mhm. Gibt es dazu eine Geschichte oder wollen wir es einfach spielen?
Für mich ist das Wichtige an den Talking Heads, dass man den, also eigentlich ich jedenfalls auch damals nicht unter Punk verortet hat, sondern eher so Art Rock. Mir ist aber besonders eben diese Haltung und dieser Songtext jetzt wichtig, in dem es darum geht, eben um die sozusagen Schizophrenie der Gesellschaft, die auf der einen Seite Druck macht, auf der anderen Seite Mitleid und Fürsorge predigt. Und der Text sagt eben ganz klar, das geht nicht und für Mitleid habe ich keine Zeit. So und die Dinge etwas überpointiert, überspitzt und auf diese Art und Weise eben auch Punkrock ist.
Die Talking Heads, No Compassion. Wie hast du es genannt? Art? Das war Art?
Artrock, ja. Die Art-Rock. Sind ja quasi, bevor es sowas wie Punk gab, im CBGBs aufgetreten. Das ist so schön, dass man das alles auf YouTube nochmal sich angucken kann. 1975 oder so. Das ist schon so ein Akt von Dekonstruktion, finde ich. Also, dass die Rockmusik so auseinandernehmen, also bewusst nicht so spielen, wie die Konvention es vorschreibt, so dass es halt ballert, sondern das, wie gesagt, dekonstruieren, auseinandernehmen. Und man hat aber damals noch nicht gewusst, dass das Punk ist.
Was ist denn mit diesen Labels? Also warum muss da immer irgendwann darunter oder darüber irgendein Label stehen? Was ist denn Punk eigentlich? Oder erklär mir mal deine Definition von Punk.
Ja, also das mit den Labels hat, glaube ich, die Funktion, was zusammenzufassen. Also es gibt eine Tendenz, die, sag mal so, mehrere Leute haben das Gefühl, da ist was nicht in Ordnung oder die Musik wird selbstgefällig oder langweilig. Und man sieht, dass da so Bands sind, wie, wenn wir jetzt in der Generation bleiben, Television, die Talking Heads, Blondie oder so, die eigentlich sehr unterschiedlich sind, aber irgendwie an einem Strang ziehen und dann findet man irgendwann einen Begriff dafür. Ich denke, das ist die Arbeit, die Musikjournalisten machen.
Und deine Definition von Punk?
Ist, glaube ich, mit diesen zwei Titeln schon ganz gut beschrieben. Abgesehen von dem, was jeder weiß, also ich sag mal so diese Sex Pistols Rotzigkeit oder so oder was jeder kennt oder wie man Punk eben auch als Sound sich vorstellt, finde ich, ist es eben dieser Akt der Dekonstruktion, dass man nicht weitermacht, sondern eine tradierte Form auseinandernimmt.
Okay, also Punk kann Punk auch ohne Texte funktionieren?
Ja, ich glaube schon. Ich müsste jetzt nachdenken. Ich habe ja, glaube ich, noch ESG mitgebracht.
Ja.
Das ist, glaube ich, was mit kaum oder gar nicht mit Text funktioniert. Das wäre für mich zum Beispiel.
Okay, hören wir später. Und knüpfen da an, wo wir stehen geblieben sind. Ihr als junge, frische Band, die sich aber auch erst noch finden muss, auch musikalisch. Du hast vorhin schon gesagt, irgendwann traten dann Bands wie Joy Division in dein Leben oder die Fehlfarben, die Talking Heads, die wir gerade gehört haben. The Police. Hat sich dein Outfit auch angepasst, verändert? Was warst du für ein Junge mit 15?
Mit 15, ich weiß noch, dass ich in Schwarz, komplett in Schwarz gekleidet in die Schule gekommen bin, als John Lennon gestorben ist. Und da war ich, glaube ich, 14. Und es wurde angenommen, dass ich in Trauer ging. Tatsächlich war ich einfach nur in der aktuellen Jugendmode gekleidet, also spitze Schuhe und schwarze Kleidung. In einer Art von Joy Division.
Gab es denn in Bad Salzuflen zu kaufen oder musstet ihr in die nächstgrößere Stadt fahren?
Es gab, soweit ich weiß, zu der Zeit einen progressiven Plattenladen, der das alles hatte.
Auch diese spitzen Schuhe? So dieses ganze.
Ach so, die Schuhe, nein, das war ein größeres Problem. Da musste man dann immer in die nächste Stadt. Also es gab damals die aufkommende Mode der Secondhand-Läden.
Genau.
Und da konnte man.
Die dann kaufen. Hattest du denn irgendeinen Job, der dir das ermöglicht hat? Oder hast du von deinem, du hast doch mal Feldarbeit gemacht.
Das natürlich. Wir haben ja schon über die Baumschule gesprochen, die Gärtnerei. Und das da habe ich ab und zu gearbeitet, wenn ich Geld brauchte, ja.
Und das hast du Feldarbeit genannt? Oder bist du richtig auf dem Feld gegangen und hast irgendwas gefällt?
Nee, genau. Feldarbeit, also was da so anfällt, sind halt.
Anfällt, also so super. In allen Worten ist das Wort Feld tatsächlich drin.
Ich glaube, es ist irgendwie diese Baumschularbeit, ist es hauptsächlich, besteht die darin, Pflanzen an einen anderen Ort zu bringen, damit sie nicht festwachsen, ja, damit man sie noch verkaufen kann, wenn sie eine gewisse Größe haben. Das ist so die Arbeit, die man immer macht und dann das Vermehren von Pflanzen, also Rosen zum Beispiel. Und das ist so Saisonarbeit.
Das Vermehren von Pflanzen?
Ja. Rosen werden zum Beispiel dann wurden da vermehrt.
Du könntest jetzt in irgendeinen x-beliebigen Garten gehen und die erstens korrekt zurückschneiden.
Nein.
Und nein.
Nein, weil ich immer nur diese Dusselarbeiten gemacht habe. Ich kann mit einem Putztuch das untere Ende einer Rose abputzen, dann kann der Gärtnermeister weitermachen. Mhm. Das kann aber übrigens jeder.
Dann kam das erste Festival in Flodo. Mhm. Das war deine erste Begegnung mit den Massen in Kombination mit Musik. War das denn auch deine Musik oder war das...
Ging
es um das Erlebnis an sich?
Das ist ja eigentlich noch früher, ne? Also es war, glaube ich, bevor ich überhaupt so ein bisschen Überblick hatte über sowas wie Musikszene, kam dann dieses Mega-Hippie-Festival, also es war wirklich gigantisch groß, ich weiß nicht, wie viele Leute da waren, 100.000 bestimmt. 1979 war das und ich glaube, da hatte ich überhaupt noch keine Ahnung von Musik und die Eltern von unserem Schlagzeuger, die so ein bisschen jünger waren und sich dafür interessierten, haben uns dann damit hingenommen. So von wegen zeltet ihr mal und wir machen einen drauf und das war wirklich Alternativkultur der 70er Jahre im rein Format, sage ich mal, inklusiv kleine Haschkekse und Orgien im Wald und so. Und da waren wir dann so als 9
Orgien
bis 13.
Im Wald.
Ja, ja, ich habe so dunkle Erinnerungen an wehende, egal, Gewänder. Da war man dann dabei jedenfalls. Das war toll. Also nicht bei den Orgien,
so,
bei dem Festival.
Ah, okay, alles klar. Na, hätte ja sein können. So ein junger Mann, der gerade die Liebe entdeckt.
Ich weiß nicht, ob das wirklich Liebe ist, was man da hätte entdecken können. Aber auf jeden Fall war das natürlich auch, also wenn man in so einer Kleinstadt groß wird, wo es sowas gar nicht gibt, und dann ist man in so einer hippiesken Situation plötzlich, das ist dann schon, das war schon interessant. Ich bin aber nie wieder hingegangen, also das war einmal.
Das ist eine schöne Formulierung, wenn man in einer Kleinstadt groß wird.
Mhm.
Ich bin heute so
poetisch.
So wortverliebt, aber wahrscheinlich außer mir sonst niemand. So, neulich ist mir aufgefallen, dass das Wort sich verschlucken irgendwie was ganz Schönes hat. Mhm. Also eigentlich ist es ja lustig, wenn man sich vorstellt, das würde wirklich passieren, dass man sich verschluckt. Ja. Gut. Du hast mitgebracht Syph.
Genau.
Syph. Das wird so komisch abgekürzt. Also ist das die Abkürzung von Syphilis? Ursprünglich mal gewesen? Also S-Y-P-H mit Punkten dazwischen.
Das ist, glaube ich, so ähnlich wie die Band Suicide, die sich ewig also in den Hintern gebissen hat, dass sie natürlich niemals im Radio gelaufen sind mit dem Bandnamen. Ein Versuch, Leute zu provozieren mit einem Bandnamen. Also was ist natürlich auch eine Punkband. Düsseldorfer Umfeld, Fehlfarben und so weiter. Oder eigentlich Soling. Und Syph ist halt auch so ein Name, das weiß ich, wenn man das damals gehört hat, das klang schon
ach,
Syph,
ja, na klar. Ich denke jetzt immer nur an die Syphilis.
Ja, Syph allgemein.
Aber Syph, ja. Syph, Schmutz, genau. ja, alles klar. Hm.
Der Dreck unter den Fingern, wie bei Grunge oder so. Also es ist ja alles verwandt oder ähnlich.
So, Pamela oder Pamela?
Pamela ist es von 1985. Und das war zu einer Zeit, als NDW eigentlich durch war.
Die Neudeutsche Welle, ja.
Neudeutsche Welle, die böse NDW eben. Mhm. Ich glaube, du hast vorhin auch sowas gesagt, wie die damals vorherrschenden Bands, das waren dann irgendwann so diese Acts wie Nena und so, unter denen alles begraben wurde. Und man konnte es teilweise nicht unterscheiden. Also da waren ja auch wirklich gute Bands wie Trio zum Beispiel erfolgreich und daneben aber ganz viel Schrott. Und Syph sind so untergegangen, also das hat dann niemand mehr gehört und war noch quasi in der Szene dann, sag mal, Specs und so, hat auch niemand mehr über Syph gesprochen. Und die haben in der Zeit ganz tolle Alben und Stücke gemacht und das war für unsere kleine Keimzelle da in Bad Salzuflen sehr wichtig. Zum Beispiel dieses Stück Pamela ist einerseits ein Popsong, andererseits ein Dekonstruktions-Punk-Song. Auf der anderen Seite ist es auch ein feministischer Song, finde ich, weil er sich nämlich diesem Loben oder Vergöttern von Frauen gleich das offenbart, was auch dahinter stecken kann. Das hört man jetzt, wenn wir den Titel hören.
Bist du Feminist?
Finde es gefährlich, sich das über sich selbst zu sagen. Also ich würde das nicht tun.
Würde es dir gefallen, Feminist, als Feminist bezeichnet zu werden?
Wir haben ja eben schon öfter mal so diese kleinen Konfrontationen gehabt, was so Verallgemeinerungen angeht. Also ich glaube, wenn man nicht rassistisch ist, ist man auch nicht feministisch, weil das der gleiche Gedankengang ist. Das geht ja immer so weiter. Also es geht ja darum, Menschen nicht aufgrund des eigenen Denkens, der eigenen Kästchen im Kopf vorzuverurteilen. Also in diesem Sinne bin ich dann auch Feminist.
Okay.
Radio 1. Hörbar Rust.
Zu Gast ist heute Frank Spilker. Sie kennen ihn von der Frank-Spilker-Gruppe oder auch als Sänger der Sterne. Und hier kommt jetzt George Benson, The Ghetto.
Yes, this is The Ghetto.
Frank Spilker ist heute hier zu Gast. Er schenkt sich ordentlich ein. Das war George Benson und seine Version von The Ghetto. Diese Gegend Bad Salzuflen klingt jetzt nicht wie Liverpool, meinetwegen, ja. Also wie das Mekka der musikalischen Superwurzeln. Und doch war das so ein Mikrokosmos und damit möchte ich mich jetzt bei den Leuten entschuldigen, die zuhören und sich jetzt nicht ganz so sehr für diese Geschichte und die einzelnen Protagonisten interessieren mögen. Aber andere wird es geben, die das sehr interessant finden. Es war so ein Mikrokosmos, der sich gebildet hat. Bernd Begemann gehörte dazu. Eine der wenigen Frauen, Bernadette LaHengst. eine sehr, sehr hübsche, ein sehr hübsches Mädchen damals, wahrscheinlich jetzt auch eine ganz attraktive Frau. Ich kann mir vorstellen, dass ihr alle in sie verliebt wart.
Mir war sie zu jung.
Ach komm, sie war zwei Klassen unter dir.
Ja, das ist ja in dem Alter, ich glaube, wir hatten mal so eine ganz leichte Romanze, da war sie 14 und ich 16 und da war sie mir zu jung. Ich habe sie, keine Ahnung, also ja, stimmt, ist eine sehr hübsche Frau und auch damals junge Frau gewesen. Finde ich jetzt auch, dass einige hübsche Männer dabei waren.
Selbstverständlich.
Ich habe da irgendwann nicht mehr drüber nachgedacht. Also das ist auch diese Frage nach einer Frauenquote. Ich glaube, Musik machen in einem gewissen Alter ist so ein Jungsdings. Ich bin froh, dass Bernadette dabei war, sonst hätten wir gar keine Quote erfüllt oder so. Bernadette ist, glaube ich, obwohl, das muss sie selber erzählen, aber sie ist ganz schön tough für ein Mädchen, oder war sie damals schon, weil sie zwei ältere Brüder hat, glaube ich, und konnte sich da durchsetzen, wo andere, glaube ich, verzweifelt wären. Mhm. Was ich noch in Erinnerung habe von alten Aufnahmen und Gesprächen, also Dokumentationen, die es von damals gibt, ist halt auch ein unglaublicher Hackordnungskampf. Ja, wer ist oben, wer weiß am meisten über Musik und wer ist jetzt so der Wichtigste in dieser neu gebildeten Peer Group. Und Bernd Begemann, weiß ich zum Beispiel, war nur kurz dabei, weil er ist noch ein paar Jahre älter als ich und war dann, wir haben uns, glaube ich, ein halbes Jahr überschnitten, dann war er in Hamburg.
Jochen Distelmeier kam noch dazu,
kam dazu,
ne?
Genau. Also es war erst so eine Clique von The Toll, Bernd Begemann, Michael Gierke, unterschiedliche Bandnamen. Und dann gab es so ein bisschen Aufmerksamkeit. Wir waren einmal in Berlin auf der damaligen Berlin Independence Days, was sowas wie die Popcom war. Da gab es ein bisschen Presse und dann Jochen zum Beispiel hat das dann mitbekommen und sich dafür interessiert. Er zwar nur ein paar Dörfer weiter lebte, aber das natürlich nicht mitbekommen hat. Und das ist halt das Problem dieser Region, ne? Dass man sich gar nicht mehr mitbekommt gegenseitig, weil die Distanzen doch zu groß sind.
Das würde ja heute anders laufen unter Umständen. Also wie so vieles heute anders laufen würde. Ja, auch gerade für Musiker, Selbstvermarktung, auf sich aufmerksam machen und so weiter. Mhm. Heute könnte es unter Umständen passieren, dass zwei Typen an ihren Schreibtischen sitzen, übereinander, der eine im dritten Stock und der andere im zweiten und gar nicht wissen, dass sie so nah beieinander wohnen und dieselbe Art von Musik machen oder sich ihre YouTube-Videos gegenseitig angucken und von ihrer Nähe gar nichts wissen.
Richtig, ja. Also das glaube ich tatsächlich. Ich weiß nicht, es hätte sich wahrscheinlich alles anders entwickelt, aber wir haben wirklich erstmal nichts voneinander mitbekommen, weil Jochen da in Bielefeld war und wir in einem anderen Dorf, da Bad Salzuflen. Und großer Kristallisationspunkt dieser ganzen Szene, darf man nicht vergessen, war das Studio von Frank Werner, weil der hat uns allen die Möglichkeit gegeben, die heute auch jeder hat, der einen Laptop besitzt, nämlich das zu dokumentieren, was man macht, also Aufnahmen zu machen. Das war zu der Zeit, Mitte, Ende der 80er Jahre, für einen Normalsterblichen viel zu teuer. Also da hatten wir Glück.
Ihr musstet ja alle so zusammenschmeißen. Ich glaube, du hast dir von deinem Konfirmationsgeld so eine Gesangsanlage damals gekauft. Ja, ja. Andere haben, dann gab es Vierspurgeräte und dann gab es irgendwann Achtspurgeräte und genau. So weiter. Und dann gab es eben diese Villa von diesem Frank Werner. Ich habe gesagt, du sollst dir kein Wasser mit Kohlensäure reinschenken.
Das hat jetzt niemand außer uns gehört.
Jetzt schon. So, und dann, ich stelle mir das schon sehr malerisch vor und wie so eine kleine musikalische, ja doch, Keimzelle, die es ja auch war, dass man dorthin kam, so hast du es auch in einem Text mal beschrieben, dass man dort manchmal zusammen jammte oder so, man muss es ja jetzt auch nicht verklären im Nachhinein, aber auch manchmal einfach nur zusammen Kaffee getrunken hat oder über Musik philosophierte.
Nee, man konnte ja nicht mehr weg, man war ja schulpflichtig, ne? Also wir waren wirklich alle noch Schüler zu der Zeit. Und man hat aber schon das Bewusstsein gehabt, dass sowas wie Szene oder eine Aufmerksamkeit für das, was wir da machen, dort nie geben wird. Deswegen sind doch eigentlich alle dann nicht nur nach Hamburg gegangen, auch nach Berlin oder Köln, was man so macht, dann, wenn man 18 ist und sich dann den Studienort aussucht oder so.
Oder erstmal wie du Zivildienst machen musst.
Ja, genau.
In Hannover.
Ja.
Heiße Stadt. Bevor wir auf diese heiße Stadt zu sprechen kommen, spielen wir das nächste Lied, das du mitgebracht hast, ESG. Das ist eine Band, die Anfang der 80er, glaube ich, entstanden ist. Ich kenne dieses Moody, dieses Feeling Moody. Das ist ein super Tanzlied und deswegen war ich jetzt ganz gespannt. Tiny Sticks. Wieso hast du das mitgebracht?
Weil ich finde, das ist auch ein sehr gutes Beispiel für diese Schnittstelle zwischen Punk und Groove-Musik. Ja, also es ist früher 80er auch, also quasi jetzt wieder einen Schritt zurück in der Zeit. Das Wichtige an ESG ist ja, dass die einfach dadurch, also im Grunde relativ konventionelle Musik spielen, einfach dadurch, dass die Gitarren komplett weg sind, dass es keine Gitarren gibt und also einen extremen Minimalismus, dass man plötzlich Musik hat, die eigentlich immer noch sehr modern klingt, also wirklich nach Tanzmusik klingt.
So, Sie fragen sich, was, wie? Anfang der 80er? Ja, ESG heißt die Band Tiny Sticks. Hieß der Song und auf dem Album, das ich mir heute Nacht angeguckt habe, sind noch viele andere gute Tanzstücke drauf oder Rhythmusstücke. Einfach, es klingt zeitlos, wie du es beschrieben hast.
Ähnlich wie die Meters, ne? So eine 60er-Jahre-Band, New Orleans-Band, die ja auch quasi Grundlage für unglaublich viel Sampling von Hip-Hop-Bands in den 90ern gewesen ist. Und wenn man das jetzt hört, denkt man auch, den Sound kenne ich aus den 90ern und das ist viel älter.
Wird man die Musik, die ab 95 gemacht wurde oder meinetwegen ab 90 und die bis jetzt anhält, wird man die noch irgendwie, sagen wir mal, im Jahr 2030 einordnen können? Wird man sagen können, naja, klingt voll nach 2012?
Das ist so eine Einordnung, der ich mich eigentlich immer ganz gerne entziehe, weil wenn man sagt, klingt voll nach 2012, meint man einfach eigentlich den vorherrschenden Trend oder so. Vielleicht meint man dann irgendwann mal Lana Del Rey, weil die jetzt tierisch erfolgreich ist und es 200 Epigonen geben wird, die einen ähnlichen Sound machen oder was weiß ich. Und das würde ich aber gar nicht so interessant finden oder finde ich jetzt auch an dem, was wir gerade gehört haben, nicht interessant. Ich denke, dass sowohl die Meters als auch ESG in ihrer Zeit auch eigentlich Außenseiter waren oder Ausnahmen waren, die quasi später entdeckt worden sind und ausgebeutet worden sind oder die Idee ist später erst ausgebeutet worden. Und das ist, finde ich, so diese Art von Musikgeschichte schreiben oder zu sehen, wo kommt was her, wo hat sich jetzt jemand bedient, das finde ich interessanter, als zu sagen, was war der vorherrschende Trend 2012.
Nee, es geht mir eher so darum, dass man dann vielleicht 2030 sagen könnte, so wie du jetzt die Meters nennst, dass man sagt, und da sind Anleihen oder Zitate, die man noch aus den, ich weigere mich dieses Wort Nullerjahre, das finde ich nicht schön, aber es geht gar nicht darum, dass man es wertend sagt, oder wie du es jetzt sagen würdest, in Kästchen teilt oder so, sondern dass es eine Art von Wiedererkennung gibt, sodass man auch die Außenseiter meinetwegen dadurch wiedererkennt, dass sie anders waren.
Es wäre ganz schwer, eine Prognose zu treffen. Ich finde, dass das Kennzeichen der Nullerjahre, irgendwie muss man sie ja nennen, Klo-Jahre, hat Peter Hein gesagt, meinetwegen. Es ist ja ein unglaublich schnelles Aufarbeiten von Retro-Trends sozusagen. Also sich,
aber die fressen sich ja irgendwann selbst auf.
Ja, richtig. Das ist auch, glaube ich, nicht das, was hängen bleiben wird. Es gibt ja aber auch anderes. Ne? Das ist jetzt wirklich eine schwere Frage für mich auch zu sagen, was könnte jetzt in 20 Jahren mal wiederentdeckt werden oder in 10 Jahren wiederentdeckt werden an den Nullerjahren. Da hätte ich jetzt auch keine Idee.
Wir sind ja auch eigentlich beim Superthema Hannover.
Richtig, da waren wir ja stehen geblieben. Ja, ich weiß auch nicht, wie ich darauf gekommen bin. Also das war einfach,
was heißt darauf gekommen?
Das heißt, dass ich mir das aussuchen konnte, mehr oder weniger, wo ich Zivildienst mache. Und ich habe in der näheren Umgebung nichts gefunden und dachte dann, die Jugendherberge in Hannover wäre eine gute Idee, weil man da ganz viele Leute kennenlernt und so. Das war nicht so, war keine gute Idee.
Ach komm, die Zeit in Hannover, das weiß ich aus einer guten Quelle, war nicht die schlechteste. Also gerade wenn man auf Punk gestanden hat oder auf Musik, genau. Es gab gute Locations, gute Bands und gute Konzerte dort.
Richtig, ich habe jetzt über den Job gesprochen.
Ach so, okay.
Genau, es gab damals tatsächlich, das war vielleicht auch so ein insgeheimer Grund, es gab dann das Bad und so und um die Uni in der Nordstadt herum ein paar gute Clubs, die es ja im Prinzip auch heute noch gibt. Und sowas im Kleinen wie eine Szene, aber was es da gab, war jetzt, ich sag mal so, vielleicht ein Stadtteil von Berlin, also immer noch recht klein. Ne? Also nicht wirklich die große, weite Welt.
Nö, aber deswegen muss es ja nicht schlechter gewesen sein. In Berlin verliert man ja echt dadurch eigentlich fast den Überblick. Also ich verfalle manchmal in so eine Starre, weil ich vor diesem Überangebot so ein bisschen kapituliere. Vielleicht ist es auch nur eine Ausrede, aber es kommt mir so ein bisschen so vor. In kleineren Städten weißt du halt, was kommt, was passiert und du kannst dir überlegen.
Der große Vorteil ist, glaube ich, in einer kleineren Stadt oder irgendwo zu sein, wo man weiß, dass es nicht die große, weite Welt ist. Ja? Und nicht zu denken, so mein kleiner Kiez hier, das ist die Welt. Das ist natürlich eine Falle, in die man in Berlin sehr leicht gerät.
So, du hast es aber irgendwie geschafft, ich zitiere dich irgendwie aus diesem Zivildienst heraus zu mogeln.
Ja.
Also du hast verkürzt.
Ja, ich war schwer krank.
Oh ja. Alles klar.
Es gab, es gibt in Hannover die medizinische Hochschule und mit einer gut bestückten Bibliothek, wo man sich auch über Krankheiten informieren kann.
Was hattest du denn nochmal?
Scheuermann, Morbus Scheuermann.
Morbus Scheuermann? Und die Symptome von Morbus Scheuermann sind?
Soweit es der damalige Stand der Wissenschaft war.
Scheuermann!
Ja, das ist eigentlich eine Krankheit, die jeder lange Mensch hat. Also, das ist eine Wirbelsäulenverkrümmung, die dazu führt, dass die Rückenmuskulatur überbeansprucht wird. Und wenn man das sehr schlimm hat, dann hat man schlimme Symptome und kann gar nicht arbeiten. Ich glaube, das ist sehr selten, das gibt es aber. Das Tolle ist jetzt, dass man diese Symptome nicht, damals jedenfalls hieß es, nicht im Röntgenbild feststellen kann, dass man das nur quasi berichtet kriegt von dem Kranken. Und ich konnte dann berichten, nachdem ich das gelesen hatte. Und das hat so funktioniert, ganz einfach.
Du hast es dir selbst angeeignet, sozusagen.
Ich habe etwas übertrieben.
Es ist ja gut, dass Scheuermann nicht schon, also Morbus Scheuermann in dem Fall nicht, das klingt eigentlich wie so ein, ist auch ein guter Künstlername. Hast du dieses Album von Morbus Scheuermann gehört?
Ja.
Dass das noch nicht so abgenutzt war, weil man ja in der Zeit auch viele Gründe für eine Totalverweigerung und so weiter angegeben hat. Es gab ja Leute, die haben ein paar Tage vor der Musterung angefangen, 8-mal am Tag Pommes mit Mayo zu essen, um eine Fettleber zu kriegen. Mhm. Oder die sich die Beine gebrochen haben, indem sie vorher die Knochen aufgeweicht haben und sowas. Morbus Scheuermann ist natürlich
intelligent. Da kommt keiner drauf. Naja, das war ehrlich gesagt, das war einfach Glück. Ich habe es halt probiert. Und habe dann damals vielleicht dann auch schon den Wert von Informationen erkannt. Aber eigentlich immer schon gedacht, aber gerade bei diesen Geschichten, das kursiert ja, wir mussten ja 20 Monate Zivildienst machen, das war ja Kalter Krieg, Hochphase. Etliche Geschichten gehört, wobei mir immer klar war, dass die Leute da bei der Musterung das natürlich alles auch kennen. Also dass die diese ganzen Tricks mehrfach im Jahr vorgeführt bekommen und mit den Augen rollen wahrscheinlich, wenn wieder jemand Muskatnüsse gefressen hat oder was da sonst so around war.
Gut, wir kommen übrigens, falls Sie zu Hause drauf warten, dass wir endlich über die Sterne mal sprechen. Und ich merke, du wartest auch drauf, sonst hättest du nicht so schnell reagiert. Mhm. Das tun wir auf jeden Fall in der kommenden, leider dann auch letzten halben Stunde der Hörbar, versprochen. Jetzt gibt's aber erst nochmal das nächste Lied von meinem heutigen Gast. Robin, das ist eine Sängerin, glaube ich, Call Your Friend. Und ich, es ist, glaube ich, du hast zwei Kinder, die sind so um die 15 rum, ne?
Meine Tochter ist 14, genau. Und wir haben eine Künstlerin, die wir gemeinsam, von der wir Fan sind, und das ist Robin.
Und darauf könnt ihr euch verständigen, sozusagen?
Darauf können wir uns auf jeden Fall verständigen. Auf andere Sachen auch noch, aber darauf am meisten.
Call Your Friend.
Video 1. Hörbar Rust.
Zu Gast ist heute Frank Spilker von den Sternen. Und ich habe Ihnen einen Song mitgebracht von Sia V. Eine Stimme wie flüssige Schokolade. Das Lied heißt Concrete Wall.
Boom, she clack, clack, boom, she clack, clack, boom, she clack, clack, boom, she clack, clack, boom, she clack, clack.
Sie können sich die Musikliste, die heute von meinem Gast und von mir ausgewählt wurde, gerne im Internet angucken. Das können Sie auch bei den vergangenen geschätzten, keine Ahnung, 50, 60, 70 Sendungen. So können Sie sich auch diese Sendung selbst nochmal anhören im Internet als Podcast. Leider dürfen wir das nicht länger als ungefähr ein Jahr reinstellen. Also wenn jetzt so Leute sagen, oh, wir würden gerne Pierre Bégory, also Peter Fox oder was weiß ich wen, ach ja, oder Herrn Wulff nochmal hören, das wird schwierig, weil der vor über einem Jahr da war. Also die dürfen wir dann nicht mehr zur Verfügung stellen für Sie. Aber das vergangene letzte Jahr ist drin. Also können Sie sich anhören und können Sie auch abonnieren über iTunes. Das kostet Sie nichts und dann verpassen Sie keine einzige Sendung. Und wenn sie nicht gefällt, können Sie gleich löschen. Eine E-Mail richten Sie bitte an hörbar@radio1.de. Hiermit seien auch alle gegrüßt, die diese Sendung über Internetradio hören oder überhaupt übers Internet. Hallo, wo immer Sie sind, wo immer ihr seid. Und jetzt komme ich zurück zu meinem Gast, Frank Spilker, und den Sternen. Und da gibt es jetzt sehr unterschiedliche Jahreszahlen. Die Sterne wurden nämlich einmal gegründet 1985, 1987 und 1992.
Ja, 1985 ist definitiv zu früh. Also da mag, da hat es mich schon gegeben und bestimmt auch Musik. Das hieß aber mit Sicherheit noch nicht die Sterne.
Waren das diese Arthur Dent?
Das kann sein, genau.
Diese Gruppe, die du nach einem, ich glaube, das ist eine Figur aus Per Anhalter durch die Galaxis.
Genau, ich bin ja großer Douglas Adams-Fan bis heute.
Ja.
Und das ist genau die Hauptfigur aus Per Anhalter durch die Galaxis.
Und war der Cast dieser Band sozusagen dann auch schon wenigstens zum Teil die Besetzung der ersten Sterne-Formation?
Nee, also das ist jetzt so ein bisschen schwierig zu sagen. Ich habe die Sterne, die dann hervorgegangen sind aus dieser letzten Band, Arthur Dent und die Sterne, hieß es dann kurz. Das habe ich immer mit einem Stammmitglied gemacht, nämlich Mirko Breda. Mit dem habe ich, das ist der Schlagzeuger, der dann am Anfang 9 war. Ja, also als Eltern mich zu diesem Festival mitgenommen haben, dankenswerterweise. Genau, mit dem habe ich halt ganz lange Musik gemacht in diversen Schülerbands und da waren immer mal andere Leute dabei. Und der ist dann, hat diesen Schritt nach Hamburg zu gehen nicht mitgemacht. Mhm. Also ist dann letztendlich da in Ostwestfalen geblieben. Und dann haben wir noch eine Zeit lang so, das so versucht und das ging natürlich irgendwie nicht oder war schwierig und war auch okay. Also da, ab da gab es dann eben in Hamburg eine Band, die den Namen weitergeführt hat, die Sterne. Was mir ehrlich gesagt am Anfang gar nicht so recht war, weil ich schon das Gefühl hatte, das ist jetzt eine andere Zeit und andere Leute. Aber wir haben den Namen behalten und das war eben 91, das, was wir jetzt offiziell als Geburtsjahr angeben.
Für mich hat sich gerade eine riesengroße Frage beantwortet. Ich kriegte das irgendwie nicht zusammen, dich und deine Denke und den Namen Die Sterne. Mhm. Und wenn du jetzt sagst, dass sie aber eine Zeit lang Arthur Dent, also Per Anhalter durch die Galaxis, da geht es um Sterne, es muss ja dann was damit zu tun gehabt haben wahrscheinlich, er und die Sterne, das ist ja dann tatsächlich, das hat dann offenbar zusammengehört. Oder ist das jetzt nur eine Verknüpfung, die gar nicht...
Nö, ja, das müsste ich jetzt, weiß ich,
die Sterne, da denkt man, also bei den Sternen, ich habe auch bei meiner ersten Begegnung oder meinen ersten Begegnungen mit dem Bandnamen Die Sterne und dann eingeordnet in, jetzt fällt dieses Wort nämlich doch, die Hamburger Schule und so, habe ich gedacht, ach komm, Die Sterne, das soll niedlich klingen oder so. Mhm. Also da habe ich mich täuschen lassen, sozusagen vom Bandnamen.
Richtig, also wir haben, glaube ich, da aber auch begriffen, dass es wichtig ist, so einen Namen zu haben, der sich leichter kommunizieren lässt als sowas wie Arthur Dent und die und so weiter. Obwohl man natürlich da viel mehr mit mehr sagen kann, was man gelesen hat oder was, wo man vielleicht steht, ja, wo man sich verortet. Ist dann später uns klar geworden, dass es eben wichtig ist, dass es auch ein Name ist, den man einfach austauschen kann. Und da war irgendwie, also das ist vielleicht auch schon so ein gewisser Grad von Zynismus, den wir oder ich zu dem Zeitpunkt erreicht hatten, dass wir nämlich gesagt haben, der Name ist im Grunde irrelevant. Man füllt es selber mit Inhalt durch das, was man macht. Und wenn man eben im ersten Moment denkt, das ist eine Schlagertruppe, die Sterne, weil das natürlich so ein Name ist, der nach Schlager klingt, und dann aber Musik hat, die oder mit einer Single kommt, die Fick das System heißt, hat das automatisch eine Spannung, die Sache interessanter macht, als wenn man sozusagen immer alles erklärt.
Ja, euer erster kommunikativer und kommerzieller Erfolg, also als beides Hand in Hand ging, war 1992 der Universal Tellerwäscher. Mhm. Und
94 war das.
94?
94 erst, ja.
Okay. Und gab es dann nicht auch, wann war dann, was? Ach nee, was hatte ich bloß ruiniert, kam dann 96, zwei Jahre später.
Richtig, genau. Und die Single, die ich eben angesprochen habe, Fick das System, war 92, das war unsere allererste Single auf Large Door. Die ist auch für meine Begriffe erfolgreich gewesen, weil sie in diversen Clubs, Untergrundclubs lief, aber natürlich selbstverständlich nicht im Radio und so.
Das muss ja für eine Band, die tatsächlich super tanzbare Musik macht, und ich sage nochmal voller Scham, ich bin so spät erst auf euch gekommen. Mhm. Also ich kannte dann ein, zwei Songs, aber ich habe sie nicht bei den Sternen verortet. Also als ich dann hörte, das sind die Sterne, war ich ganz positiv überrascht oder irritiert erstmal. Und jetzt stehe ich sehr auf die Musik, die ihr macht. Mhm. Aber es muss ja schon hart sein, zu wissen, dass man längst nicht in allen Radiostationen gespielt wird, obwohl es eigentlich kompatibel ist. Und obwohl eigentlich ja der Boden für gute, zackige, schlaue deutsche Musik in den letzten Jahren wirklich bereitet wurde.
Ich habe zu dieser Geschichte habe ich ein ganz interessantes Schlüsselerlebnis gehabt. Und zwar sind wir vor einigen Jahren im Haus der Geschichte in Bonn aufgetreten, weil da eine Ausstellung war zu deutscher Popmusik. Mhm. Also der Popmusik, mit der man sich schmücken will oder eher schmückt. Und da waren dann, also wir sind aufgetreten mit den Fehlfarben. In der Ausstellung waren so nur Bands, die nicht im Radio gelaufen sind. Ja? Und die Bands, die im Radio gelaufen sind, waren da nicht. Also da waren eben Can, da waren Kraftwerk, vielleicht als Ausnahme, Einstürzende Neubauten, die Goldenen Zitronen. Das ist so das, womit man sich dann im Nachhinein schmückt. Während der 80er Jahre selbst lief Nena im Radio, da lief der ganze Popkram und Neue Deutsche Welle. Weiß jeder, da gibt es etliche Beispiele.
Aber es ist doch super, dass ihr, weil es euch jetzt schon so lange gibt, dass ihr ihr seid ja jetzt auch in diese Zeit hineingerutscht, hineingewachsen. Es gibt euch nach wie vor, in der sich dann schon aber was verändert hat, oder nicht? Durch Seed, durch Jan Delay, durch Technotronic, durch all diese Sachen, all diese Bands.
Ja, es gibt sowas wie Qualitätspop, das finde ich auch. Also es gibt auch nicht mehr diese ganz große Schere, gegen die ich ja auch total bin, zwischen Bands, die den Anspruch haben, künstlerisch tätig zu sein und auf der anderen Seite polarisiert eben Popmusik zu machen und nichts dazwischen. Also ich finde gerade den Bereich, wo das fließend ineinander übergeht, ist der mich am meisten interessiert.
Du guckst so irritiert auf mich, weil ich die ganze Zeit so grinse. Ich habe gerade gedacht, Technotronic, was ist das? Was ist ein Song oder eine Band aus den 80ern? Ich meine natürlich Tokotronic. Und ich habe dir trotzdem zugehört.
Aber ich hab trotzdem zugestimmt, weil ich gar nicht wusste,
warum ich so grinse.
Wer Technotronic nochmal ist.
Ja. Irgendwie, es gab so einen Song, This Beat is Technotronic. Oder es gab sogar eine Band, die so hieß. Aber, die
du meintest Tokotronic.
Tokotronic, ganz genau.
Alles klar. Da finde ich ja auch, da muss man Tokotronic sagen und nicht Tronic.
Tokotronic.
Aber
okay.
Da schreien sich die Geister. Übrigens bin ich neulich nochmal war im Konzert von mir darauf angesprochen worden, warum ich denn einen Song von Tokotronic spiele, weil der das auch nicht auseinanderhalten konnte. Ja, das war natürlich in den 90ern, glaube ich, alles in einem Atemzug genannte. Also ich habe einfach nur, was hatte ich bloß so ruiniert gespielt und dann dachte ich mir, das ist Tokotronic. Ja, kommt
über
vor.
Element of Crime haben wir gar nicht gesprochen in dem Zusammenhang.
Warum eigentlich nicht?
Ja, weiß ich nicht. Aber das können wir vielleicht gleich machen. Mhm. Wenn wir es nicht vergessen. Ich bin schlecht in Cliffhangern, das weiß ich inzwischen. Wir spielen jetzt auf jeden Fall erstmal Red Hot Mama. Warum hast du den mitgebracht?
Das Parlament. Das sind wir für mich in den frühen 90ern, als wir als Post-Punk, sage ich mal, Band den Funk für uns entdeckt haben. Und Parlament war eine Band, die auch sehr viel gesampelt worden ist zu der Zeit von den Hip-Hopern, die so around waren. Und wir haben uns damals eben haben gesagt, wir sind jetzt auch mal Sampler, auch wenn wir keine Elektronik dafür benutzen, und spielen Riffs nach, um unsere Musik zu verändern. Und da war eben diese Platte, die auch damals wieder rausgebracht worden sind, ganz wichtig. Und deswegen dachte ich, muss das auch hier in der Sendung sein.
Frank Spilker ist heute hier zu Gast. Wir kommen jetzt zum letzten Gesprächspart. Leider die Zeit fliegt.
Ja, das stimmt.
Die Zeit rennt, ja. Und du fährst nachher wieder wahrscheinlich nach Hamburg zurück.
Ja, ich fahre direkt wieder zurück.
So, und vielleicht machst du dir Notizen. Notizen, ja, denn du bist dabei, einen Roman zu schreiben, deinen ersten Roman zu gebären. Ursprünglich sollte er, siehst du mal, wie weh das tun kann. Ursprünglich sollte er im Herbst herauskommen, jetzt wird es aber erst wahrscheinlich was im Februar, das heißt, wir haben noch ein Jahr ungefähr, um uns darauf zu freuen. Bleibt es bei dem Titel Die Kur?
Kann ich noch nicht genau sagen, weil ich noch nicht so fertig bin, dass man das sagen kann, aber für mich ist das immer noch der Titel, ja.
Und erzählt wird die Geschichte, also der Protagonist, hast du mal in einem Interview gesagt, könntest du sein, aber das bist du nicht und ein bisschen bist du es wahrscheinlich schon.
Ich habe mir überlegt, dass ich über etwas schreiben muss, das ich kenne, weil ich sozusagen die komplette Fiktion herangetraut habe, mangels Übung. Und deswegen bleibe ich bei Figuren, die theoretisch hinterher zu mir kommen könnten und sich beschweren. Und ich könnte einigermaßen sicher halt sagen, nee, aber so ähnlich ist es doch. Ja, also es ist quasi aus meinem Umfeld. Ich fange da an zu erzählen aus eben so einem Musiker-Grafiker-Umfeld in Hamburg. Aber irgendwann ist es dann relativ egal, wo die Leute herkommen, weil die Reise geht so zurück in die Kindheit und beschäftigt sich so ein bisschen damit, wo der eigene Hau herkommt, sage ich mal, oder wo auch
der eigene Hau?
Der eigene Hau oder wo auch historische Wurzeln vielleicht liegen, also wo dann quasi die eigene Geschichte mit einer allgemeineren Geschichte verschmilzt, um es jetzt mal ganz platt zu sagen.
Nee, platt ist das ja nicht.
Ganz grob vielleicht. Also das sind, es ist so, ich habe eine Geschichte im Kopf und die ist auch soweit schon skizziert, von der ich noch nicht genau weiß, wo jetzt im Buch die Schwerpunkte liegen. Also da arbeite ich gerade dran, das sozusagen die eine oder andere Sache zu betonen. Weil ich denke mal, dass das vielleicht auch eine Frage der Übung ist oder der Übung, die man durch Wiederholen bekommt, ne? Was ich ganz eingangs schon mal gesagt habe, dass man eine gewisse Sicherheit bekommt, habe ich natürlich so im Romanschreiben nicht so und ich habe noch, glaube ich, sehr viel da drin auch, was letztlich nicht so die Geschichte voranbringt.
Gut, was du ja, worin du ja Übung hast, ist im Produzieren kleiner Geschichten. All die Songs, die du geschrieben hast, die Texte dafür, sind ja auch nicht einfach so aus dir herausgerutscht. Da wurde sicherlich auch mal redigiert und da hast du sicherlich auch das ein oder andere Wort mal dann doch ausgetauscht. Aber eigentlich bist du ja relativ erfahren darin, Geschichten zu schreiben.
Wobei das nicht unbedingt Geschichten sind, ne? Aber das stimmt.
Wie würdest du es nennen?
Songs. Lyrik natürlich im weitesten Sinne. Bei der es eigentlich immer darum geht, manchmal entwickeln sich Geschichten, manchmal nicht, finde ich. Es geht aber immer darum, möglichst viel Spannung zu erzeugen mit ganz wenig Worten. Also wenn man nicht rappt oder so, ne, eine Geschichte erzählt, die eine Pointe hat, dann ist es so, finde ich, dass es hauptsächlich um diese Spannung geht. Die Kunst besteht darin, zu erahnen, was im Kopf des Zuhörers vorgeht, glaube ich.
Aber der Zuhörer ist doch nicht genormt.
Nee, aber du kannst ja auch nur erahnen. Und ich glaube schon, der Zuhörer ist nicht genormt, aber der Zuhörer ist auch nicht. Also wir sind alle Menschen und unterscheiden uns manchmal weniger, als wir denken, glaube ich.
Dann also doch Kästchen, in die wir reingehören können.
Das große Menschenkästchen. Ich weiß nicht, nee, also ich rede ja, das ist, glaube ich, der Unterschied. Ich rede da jetzt über Tendenzen. Das kann man schon. Man kann auch sagen, unter Frauen gibt es bestimmte Tendenzen, sich so und so verhalten. Man darf es eben nur nie konkret auf eine einzelne Person anwenden, weil das ist eine Vorverurteilung.
Ist das nicht heuchlerisch, wenn man eigentlich weiß, dass es zu 95% so läuft, aber man sich hüten muss, es auf eine Frau zu münzen oder auf einen Mann oder auf eine Katze?
Nee, Katzen...
Scheiße, weiß ich jetzt nicht, ob Katzen überhaupt passt. Jetzt mach's nicht an den Katzen fest.
Ja, aber es ist ein gutes Beispiel, deswegen will ich das gerade sagen. Es stehen natürlich... Ach ja, wie soll ich sagen? Die meisten stehen vielleicht auf Whiskers, aber dann gibt's eine, die mag das nicht, oder, ne? Oder mag keine Mäuse fangen. Und dann stehst du eben dieser einzelnen Katze gegenüber und erzählst ihr was von Mäusen und die fühlt sich natürlich dann nicht gut. Also ich glaube, das ist ein Unterschied, ob man über Tendenzen oder über einzelne Personen redet.
Okay, das ist auf jeden Fall eine sehr reflektierte und political correcte.
Ich glaube, es ist eigentlich auch eine ganz einfache Sache. Also für mich ist das eine einfache Sache. Ich möchte ich möchte als Person wahrgenommen werden und ich glaube, dann sollte ich das anderen auch zugestehen. Und worüber wir gesprochen haben, also dass man versucht zu erahnen, was Leute denken, also ist doch eigentlich klar. Also ich möchte ja nicht in die völlige Beliebigkeit geraten mit meinen Texten. Also so, dass wirklich jeder eine individuelle Geschichte sich ausdenken kann. Das hieße ja eigentlich, dass ich nichts gesagt habe, sondern ich glaube, das geht auch da ein bisschen darum, die Waage zu halten, also etwas zu sagen und gleichzeitig nicht alles vorzuschreiben, was man zu denken hat.
Gut, das lassen wir jetzt einfach mal so stehen. Du hast recht.
Ja, vielleicht.
Du hast bestimmt recht. Ja, vielleicht und bestimmt. Super. Ja, also dieser philosophische Diskurs muss jetzt ein natürliches Ende finden. Die letzten 2,5 Minuten brechen an. Und während du dem Zuhörer erklären kannst, warum Data Rock, die ich jetzt einfach so ausspreche, weil sie aus Norwegen kommen, und nicht Data Rock oder so, weiß ich nicht. Computer Camp Love heißt der Song. Du kannst jetzt mal sagen, was es damit auf sich hat. Und ich denke mir jetzt schnell noch eine Frage aus, eine Gewinnspielfrage, sodass ein paar Zuhörer vielleicht das neue Sterne-Album gewinnen können. Also, okay. Was hat es mit dem Song auf sich?
Einfach ein Computer Camp Love.
Jo, sag mal, wie redet ihr denn darüber in Hamburg?
Computer Camp. Jo. Ist eine tolle Geschichte, finde ich, weil er auch die interessante Frage stellt. Das ist ein anderer Song. Nee, egal, aber eine tolle Geschichte erzählt. Und die Band ist hat, glaube ich, ein ganzes Album gemacht, wo sie nur zitiert haben aus anderen Songtexten. Zum Beispiel auch einen Song gibt es, der nur aus Talking Heads-Titeln besteht. So bin ich, glaube ich, mal auf die zuerst aufmerksam geworden. Der heißt True Stories oder so. Und es ist eine sehr intelligente und gleichzeitig sehr moderne Band, finde ich. Ich erinnere mich ein bisschen an Who Made Who und weiß nicht so. Also es geht so ein bisschen in die Elektronik-Ecke, weil die so wahnsinnig tight sind. Ist aber eigentlich eine Rockband. Ich finde, das gehört zu meinen Entdeckungen der letzten paar Jahre.
Hat man als Musiker eigentlich ein schlechtes Gewissen, wenn man mit seinen Zitaten und Herleitungen erfolgreicher ist als das Original?
Weiß ich nicht, weil ich nicht finde nicht, dass ich dazugehöre. Also der zitathafteste Song bei uns ist ja dieses, was hatte ich bloß so ruiniert, dieser Anklang an House of the Rising Sun, und ich glaube, das ist so ein Folk-Klassiker.
Ach, wirklich?
Das steckt da so ein bisschen drin in den Akkorden. Und der ist aber, glaube ich, immer noch bekannter als das, was wir gemacht haben, und insofern.
Ja. Auf jeden Fall hat das nicht in die Mundorgel geschafft. Bis jetzt. Sei denn, es gibt so eine Mundorgel Reloaded, irgendwie 8.0.
Oh, bitte nicht, da sind so viele schreckliche Lieder drin.
Greensleeves.
Oh ja, zum Beispiel. Obwohl, nein, das ist ein schönes
take
Lied.
Bring my people home. Nee, wie heißt denn das?
Eigentlich auch ein schönes Lied. Eigentlich auch. Also es ist natürlich alles missbraucht worden.
Wir sind am Ende, Frank. Du musst schon wieder aufstoßen. Ja, das hätte kein Zuhörer hätte das jetzt gemerkt, aber ich liefere dich aus.
Ja, danke.
Und ich habe mir eine Frage überlegt. Du moderierst ja 4-wöchentlich, machst du das immer noch donnerstags, eine Radiosendung von 14 bis 15 Uhr, alle 4 Wochen, donnerstags. Finden Sie bitte heraus, wo, leider nicht bei Radio 1, und wie diese Sendung heißt, und schicken Sie die richtige Lösung an hörbar@radio1.de und gewinnen Sie mit etwas Glück eins von 3 Sterne-Alben. Diese 9 kleinen, süßen Alben. Größer als eine EP, kleiner als ein großes Album. Schön, das war's. Ich danke dir.
Ich bedanke mich auch.
Und wünsche Ihnen auch noch einen schönen Sonntag. Bis nächste Woche hoffentlich. Tschüss.
Radio 1. Hörbar Rust.